Moin und herzlich willkommen zu Millanton Meets, der Saisonvorschau zur zweiten Bundesliga 2021-22. Ich bin Yannick und spreche in insgesamt 7 Teilen mit 17 GesprächspartnerInnen über ihre Vereine sowie dem Team des Millanton VDS NDS über unseren FC St. Pauli. In diesem Teil geht es um die Vereine Werder Bremen, Holstein Kiel und den SC Paderborn. Viel Spaß!
Händelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Wir beginnen die Saisonvorschau Millanton Meets mit einem der beiden Bundesliga-Absteiger. Für den SV Werder Bremen hat es am Ende der vergangenen Saison dann doch nicht gereicht. Am letzten Spieltag hat man sich noch so weit überholen lassen, dass man auf dem direkten Abstiegsplatz gelandet ist. Zu Gast für den SV Werder Bremen ist eine neue Stimme im VDS-NDS. Ihr findet sie bei Twitter unter @solveyhaas. Moin Solvey.
Hallo. Sehr schön, hier zu sein.
Man könnte dich schon im Rasenfunk gehört haben, aber stell dich doch trotzdem noch mal in so ein paar Sätzen vor. Wer bist du eigentlich, was machst du und warum Werder Bremen?
Ja, ich bin Solveig, wie gesagt. Ich bin Journalistin und ansonsten arbeite ich als Content-Texterin in einer Firma in Frankfurt. Ich liebe den Fußball, ich liebe tatsächlich Werder und Eintracht Frankfurt, was ein bisschen kontrovers oft ist. Und zu Werder bin ich gekommen dank Per Mertesacker. Den habe ich mal auf einer Party getroffen und fand den ganz nett. Und dann habe ich geguckt, wo er spielt und fand den Verein auch ganz nett.
Okay, das ist, glaube ich, ein Werdegang, den habe ich so in diesem Format hier noch nie gehört. Meistens ist es dann der Klassiker mit der Verwandtschaft, die einen mitnimmt, oder man kommt irgendwie andersweitig dahin, wenn man da in die Stadt zieht oder so. Okay, aber auf einer Party jemanden kennenlernen, das hatte ich noch nicht bisher.
In meiner Familie bin ich tatsächlich der einzige Mensch, der sich überhaupt für Fußball interessiert. In der entfernten Familie haben wir dann so ein paar Hoffenheim-Fans, über die reden wir nicht. ja, aber ich bin komplett fußballfrei aufgewachsen tatsächlich. Und dann Shoutout an Per Mertesacker, er ist schuld.
Okay, aber gut, das hat sich jetzt dahin verschlagen und war jetzt leider letzte Saison nicht so einfach. Dabei sah es am 31. Spieltag noch so aus, als könnte man sich knapp retten. Da war man 15. mit 30 Punkten, hat aber dann bis zum 34. Spieltag nur noch einen Punkt geholt, was dann dafür gesorgt hat, dass Bielefeld und Hertha noch der 1. FC Köln an einem vorbeigezogen sind. Köln hat dann Relegation gespielt und sich in der ersten Liga gehalten. Für euch ging es dann runter in Liga 2. Wie schaust du erstmal so allgemein auf diese, ja, doch dann sehr dramatische Spielzeit zurück?
Ja, ich bin ziemlich traurig, ehrlich gesagt, einfach, weil das sich ja schon eine ganze Weile ankündigt mit Werders Abstieg. Wir haben ja jetzt schon ein paar Saisons hinter uns, wo wir immer so auf dem Zahnfleisch quasi durchgerutscht sind. Und da war immer so dieser Mut noch da. Und man hat der Mannschaft echt angemerkt, dass sie nochmal beißen wollen, dass sie es nochmal wirklich schaffen wollen. Und das war bei Werder in der letzten Saison gefühlt nach der Sommerpause einfach weg. Nach der Winterpause einfach weg. Die sind auf den Platz geschlichen wie Falschgeld, sagt man, glaube ich. Und man hat einfach so gespürt, da ist nichts mehr, da kommt nichts mehr. Der Einzige, der irgendwie noch halbwegs Energie hatte, war Florian Kohfeldt, der da das Rumpelstilzchen am Spielfeldrand gemacht hat. Und alle anderen waren, ja, mutlos ist einfach das Wort, was mir zu dieser Saison einfällt. Und deswegen bin ich sehr, sehr traurig, weil ich glaube, dass es weniger um spielerische Qualität geht, um sportliche Qualität, die natürlich auch gefehlt hat, gar keine Frage, aber wirklich vor allem um diese Einstellung.
Ja, nun konnte sich der andere Mitabsteiger, Schalke 04, für die ja schon lange klar war, dass es nach Liga 2 gehen würde, wahrscheinlich ein bisschen besser drauf vorbereiten, hat er schon zu Beginn der Transferperiode oder schon im Vorfeld ganz viel agiert. Bei euch ist noch nicht so viel passiert, auch wenn bisher Stand heute 10.7. 12 Zugänge zu verzeichnen sind. Davon sind aber allein 6 Rückkehrer von Leihgeschäften. Davon sind auch schon 2 wieder weiterverliehen. Bisher habt ihr nur 450.000 Euro ausgegeben, wenn man Transfermarkt.de glauben kann. Eine Leihe vom FC Bayern ist dabei, noch ein ganz junger Innenverteidiger, Lars Lukas May. Viel Geld ist reingekommen durch Milo Drašica, der für 11 Millionen wird kolportiert zu Norwich City gegangen ist. Ansonsten noch 7 weitere Abgänge. Unter anderem Niklas Moisander und Theodor Gebrselassie. Ja, holen uns da mal ein bisschen ab. Warum ist da noch nicht mehr passiert? Warum ist man da so relativ vorsichtig? Oder wie würdest du diese bisherigen Transfers einordnen?
Also ich bin super gespannt auf die bisherigen Transfers. Ich freue mich richtig. Ich glaube, da sind ein paar wirklich gute Leute dabei oder die eben wirklich gut werden können. Ja, ich hatte mich natürlich gefreut, irgendwie so jemanden fertigen auch zu kriegen. Also jemanden, von dem man wirklich sagt, bam, okay, der ist jetzt hier der Unterschiedsspieler nächste Saison. Ja, ist natürlich, war für Werder noch nie einfach, solche Spieler zu bekommen oder ist schon lange nicht mehr einfach, solche Spieler zu bekommen. In der zweiten Liga natürlich noch mal ein bisschen schwieriger. Aber ich freue mich. Ich freue mich auf die jungen Leute. Oh Gott, so alt bin ich noch gar nicht, aber sind ja alles sehr, sehr junge Spieler. Und was diese Vorsicht angeht, ja, das ist einfach Frank Baumann. Ne? Also ich glaube, wenn Frank Baumann anfängt, mit Geld um sich zu schmeißen, dann sollten wir ihn einliefern lassen, weil ich glaube, das ist einfach nicht Frank Baumann. Ich glaube, das ist eine ganz klassische Frank Baumann-Transferperiode. Und ich bin Fan, also ich mag Frank Baumann. Ich bin froh, dass er noch da ist. Deswegen, ja, klar wäre es schön, wenn jetzt nochmal so ein richtiger Kracher kommt. Aber ich habe tatsächlich, ich gehöre zu den circa 5 Leuten, die noch Vertrauen in ihn haben, glaube ich.
Okay, zu seiner Person wollte ich nachher auch noch kommen, aber nochmal so ein bisschen zu denen, die gegangen sind vielleicht. Milot Rashica habe ich schon gesagt, Davy Selke geht zurück zur Hertha, Moisander und Gebrselassie gehen ins Ausland ebenfalls. Also genau wie Rashica meine ich.
Ja.
Vermisst du da jemanden von?
Also ja, Theo Gebrselassie wird Werder menschlich unglaublich fehlen, genauso wie Niklas Moisander. Niklas Moisander, glaube ich, weniger sportlich als Theo Gebrselassie, aber beide finde ich unglaublich schwer zu verkraften, die Abgänge, für mich persönlich, weil das waren beides für mich Unterschiedsspieler, Spieler, die wirklich im Herzen Werder waren und ja, also das finde ich wirklich traurig, wobei das ja relativ lange schon klar war, dass sie beide gehen. Ja, Milot Rashica, Gott sei Dank ist er weg, jetzt nicht spielerisch, aber finanziell einfach. Und ich finde tatsächlich die Davy Selke-Geschichte auch ziemlich traurig, weil ich es sehr, sehr schade finde, dass er bei uns nicht so gezündet hat, wie er, glaube ich, hätte zünden können. Also ich glaube, ich würde mal sagen, er ist einer der unbeliebtesten Spieler der Liga, sicherlich auch aus Gründen, also weiß ich nicht. Aber ich finde, es ist eine sehr, sehr traurige Geschichte, weil man an ihm halt ganz genau sieht, wie viel mehr dann doch dazugehört, als einfaches auf dem Platz stehen und gegen Ball treten.
Ja, und er hat ja zumindest jetzt mit den 11 Millionen nochmal ordentlich Geld in die Kasse gespült, das ihr sicherlich gut gebrauchen werdet können, aber zu den Finanzen kommen wir noch. Jetzt machen wir einfach so einen kleinen Schwenk durch die Person im Hintergrund und dann auf die Person, die jetzt als einziges bisher neu im Verein ist, was die sportliche Verantwortlichkeit angeht. Du hast Frank Baumann schon genannt, der ist seit 1999 im Verein, in verschiedensten Funktionen dann seitdem. Der Teammanager ist auch schon über 10 Jahre da, der Präsident ist auch schon seit der Jahrtausendwende im Verein. Marco Bode war erst Spieler, ist seit 2014 im Aufsichtsrat. Da habe ich mich so gefragt, neue Trainer Markus Anfang ist jetzt der einzige in der sportlichen Verantwortung, der keine Werder-Vergangenheit hat. Jetzt entschuldige ich mich schon im Vorfeld für das Wortspiel, aber wird es dann nicht langsam auch Zeit für einen Neuanfang auf anderen Positionen?
Ja, also der Aufsichtsrat, der wird ja wahrscheinlich im September neu gewählt. Also da wird ja wahrscheinlich schon einiges passieren. Ich glaube, nagel mich nicht drauf fest, aber ich glaube, dass die alle nicht nochmal antreten wollen. Ja, also da wird einiges passieren. Was Baumann angeht, wie gesagt, ich bin Fan, ich sehe die Kritikpunkte definitiv, aber ich bin eben Fan von dieser leichten Rückwärtsgewandtheit des SV Werder Bremen. Ich mag das gerne, ich mag dieses Traditionelle und dieses, ja, ich glaube, böse Zungen würden wirklich sagen, so ein bisschen zurückgebliebene im Sinne von Modernität, Modernisierung. Ich mag das gerne. Ich weiß, dass das sportlich sehr, sehr kontraproduktiv ist, aber ich mag das einfach. Und deswegen mag ich Baumann auch sehr gerne.
Ich weiß nicht, ob es in deinem Rasenfunk-Auftritt war oder in einer anderen Folge. Auf jeden Fall wurde irgendwann mal, habe ich einen Podcast zu Werder gehört und da wurde von dieser Werder-Suppe gesprochen. Also als Außenstehender kann ich halt nur sagen, das ist ja irgendwie, ich meine, es läuft ja jetzt seit Jahren nicht wirklich gut. Ihr habt die Saison davor durch die Relegation den Abstieg verhindert. Es ist ja jetzt nicht so, dass da die Verantwortlichen seit Jahren eine gute Arbeit machen, dass man da aus Nostalgie oder aus Verbundenheit zu diesen Personen, weil sie einfach schon lange da sind, dass man daran festhalten möchte, kann ich auch nachvollziehen. Ich bin auch kein Fan davon, wenn es mal nicht läuft, direkt die ganze Führungsetage auszutauschen, wie das ja immer so sehr schnell geschrien wird. Aber so als Außenstehender würde ich halt sagen, aber wenn du jetzt sagst, da werden auch einige Positionen wechseln, ich glaube, das kann Werder nur gut tun. Aber das ist auch nur meine Draußensicht.
Ja, ich bin sehr gespannt darauf, was es am Ende ausmachen wird. Ich hoffe, dass es gut tut. Ja, also wie gesagt, meine Einstellung dazu ist wirklich, also es ist wahrscheinlich sehr, sehr gut, dass ich da nichts zu melden habe, weil es natürlich sportlich, wie gesagt, ein bisschen kontraproduktiv ist. Aber ich möchte eben eigentlich auch nicht Fan von einem Verein sein, der da kopfüber in diesen modernen Fußball reinspringt, in dem es nur noch um Sponsoren geht und nur noch um Geld und um, ja, Mäzene dann am Ende. Und ich befürchte, dass wir da alle irgendwann hinkommen werden, weil man anders einfach nicht mehr mithält. Aber ich bin im Moment noch sehr, sehr glücklich darüber, dass Werder sich da noch so radikal weigert. Und natürlich bin ich nicht glücklich darüber, dass man damit dann in die zweite Liga geht, aber das ist für mich eher ein Kritikpunkt an dem Großen und Ganzen als ein Kritikpunkt an Werder.
Kannst du das noch ein bisschen genauer ausfinden, was das große Ganze meint zu dem Profifußball als an sich, so wie er jetzt funktioniert oder eben nicht funktioniert?
Genau, also ich amüsiere mich immer ein bisschen über Leute, die so den SV Werder belächeln, weil das oft Leute sind, die sagen, ja, so Konstrukte wie RB Leipzig finden wir ganz furchtbar, das gehört nicht hierher und Hoffenheim, oh Gott, und Hopp und schrecklich. Aber wenn dann ein Verein wie Werder da ist, und jetzt kann ich natürlich als Außenstehende nicht einschätzen, ob die sich wirklich weigern oder ob die einfach es nicht besser können. Vielleicht ist es auch Letzteres, kann gut sein. Aber der halt wirklich sagt, nee, wir schmeißen jetzt nicht beim ersten bisschen den Trainer raus und den Aufsichtsrat neu und den sportlichen Verantwortlichen raus, sondern wir haben eben Werte und wir legen Wert auf Leute, die diese Werte auch teilen. Und das Gefühl habe ich bei Werder ganz stark, dass da eben nicht der Nächstbeste geholt wird. Das hat Frank Baumann ja auch zum Thema Kofeld ganz oft gesagt. Klar, neuer Trainer, alles fein, aber funktioniert nur, wenn du halt auch einen hast, der passt. Irgendwen zu holen ist blöd. Und diese Einstellung finde ich einfach sehr, sehr angenehm.
Ja, wie gesagt, kann ich grundsätzlich nachvollziehen, wobei ich nicht nachvollziehen kann, aber das Fass machen wir jetzt nicht nochmal auf. Die Saison ist ja vorbei, warum man dann am letzten Spieltag noch den Trainer rausschmeißt und einen anderen Altgedienten da nochmal auf die Bank setzt, der dann die Kohlen aus dem Feuer holen soll. Aber gut, es ist jetzt gelaufen, wie es gelaufen ist. Ihr seid in der zweiten Liga, jetzt wäre mein nächstes Thema noch, bevor wir dann so ein bisschen Ausblick noch machen. Finanziell. Man hat mitbekommen, im Winter hat man sich schon 20 Millionen Kredit aus einer Landesbürgschaft geholt und dann gab es eine, also der Verein möchte nicht, dass man es Fananleihe nennt, aber ich glaube, das Wort ist einfach greifbarer als Mittelstandsanleihe. Ich musste erstmal genau nachlesen, was das bedeutet. Das heißt einfach, erst konnten Großanleger einsteigen in der ersten Phase, in der zweiten Phase konnte man dann auch als Kleineinsteiger ab 1000 Euro damit eine Anleihe zeichnen. Da sollten 20 Millionen rauskommen, 17 sind es geworden. Das soll, so wie der Verein sagt, eigentlich nicht fürs Tagesgeschäft sein, sondern für eine Nachhaltigkeitsentwicklung, für die Nachwuchsarbeit und für die Digitalisierung. Ist dann jetzt die Frage, wie viel man davon wirklich für Infrastruktur nehmen kann oder wie viel dann wirklich fürs Tagesgeschäft verwendet werden muss. Wenn die Fans weiterhin nicht alle komplett ins Stadion dürfen, dann muss man vielleicht auch da Löcher stopfen, die sonst gar nicht entstehen würden. Wie schätzt du denn allgemein so die finanzielle Lage ein? Und ist sie so existenzbedrohend, dass Werder direkt wieder aufsteigen muss? Oder kann es sich erlauben, wie ein gewisser anderer Verein hier aus Hamburg, auch mal ein paar Jahre länger in Liga 2 zu verweilen?
Also ich glaube, so locker, was heißt locker, weiß ich auch nicht, aber so locker, wie Hamburg das offensichtlich macht, wird es bei Werder nicht. Keine Ahnung, ich kann nicht beurteilen, wie das bei Hamburg ist, aber sie haben sich ja schon offensichtlich ganz bequem eingerichtet in der zweiten Liga. Ich glaube, bei Werder wird das schon problematisch. Ich glaube, es wäre sehr gut, direkt wieder aufzusteigen. Ich glaube, dass. Also ich vertraue darauf, dass es bei Werder nicht extrem viel schlimmer ist, als nach außen dringt. Also so schätze ich die Verantwortlichen ein, dass sie da schon ein relativ realistisches Bild zeichnen. Ich muss auch gestehen, dass ich mich da viel tiefer gar nicht rein, also viel tiefer als Deichstube lesen, begebe ich mich da nicht rein. Und ich glaube, die Deichstube ist schon relativ pessimistisch. Deswegen glaube ich, dass es okay gehen wird, wenn wir jetzt eine Saison oder vielleicht zwei, hoffentlich nicht, in der zweiten Liga verbringen. Aber klar, ich glaube, kein Verein außerhalb dieser Mäzenenwelt kann das locker wegstecken.
Nee, klar, also das ist eine ziemlich große Fallhöhe, zumal man ja wahrscheinlich bis kurz vor Schluss noch gehofft hat, dass es wieder irgendwie reichen wird mit Platz 15 oder die Relegation eben, dass man dann am letzten Spieltag noch ganz nach unten reinrutscht. Ja, sollte man, glaube ich, als Verantwortlicher in Betracht gezogen haben, aber trifft dich ja dann wahrscheinlich trotzdem erstmal krasser, als wenn du, wie eben schon gesagt, Schalke 04 schon lange mit dem Szenario zweite Liga planen kannst.
Ja, klar. Was ich bei Werder sehe, ist, dass wir halt keine Großverdiener haben in der Mannschaft, glaube ich. Also wir haben jetzt niemanden, der da, ja, weiß ich nicht, Pavlenka vielleicht, wenn er bleibt, aber ansonsten glaube ich, dass da niemand irgendwie einen unfassbar riesigen Gehaltscheck hat. Und ich glaube halt, dass erste Liga, zweite Liga, was die Zuschauer angeht, keinen großen Unterschied machen wird, wenn man wieder ins Stadion darf. Ich glaube, dass das Stadion nicht nennenswert leerer sein wird als in der ersten Liga.
Ich meine das jetzt auch weniger, weil die Leute nicht kommen wollen, sondern weil sie nicht dürfen.
Ja, klar, absolut. Also das ist natürlich ein riesiges Problem, aber das haben ja alle Vereine.
Ja klar, ich dachte halt nur, wenn du eh schon so spitz auf Knopf genäht bist und dann diese Einnahmen dir auch noch wegbleiben, dann könnte es halt doppelt schwierig werden.
Ja, absolut. Ich glaube auch, dass wenn das so weitergeht, also wie ich das mitbekommen habe, wird ja jetzt wieder mit wenigstens teilweise Stadionfüllung geplant für die nächste Saison. Aber wenn das so weitergeht, dann wird sich da auch noch mal ein kluger Mensch irgendwas ausdenken müssen, weil sonst geht es halt wirklich den kleinen, in Anführungsstrichen, Vereinen an den Kragen, und zwar sowohl in der ersten als auch in der zweiten Liga.
Also hier in Hamburg plant man mit 30% für die ersten Spiele und testet da so ein bisschen das Hygienekonzept und muss ja dann auch immer die Zahlen abwarten und so, ob das dann weiterhin so durchgeführt werden kann. Schauen wir mal. Dann lass uns mal ein bisschen schauen, wie es denn losgeht für den SV Werder Bremen. Ihr startet mit einem Heimspiel gegen Hannover 96, dann fahrt ihr nach Düsseldorf, dann wartet Osnabrück im Pokal und dann kommt der SC Paderborn. Wie schätzt du so das Auftaktprogramm ein und glaubst du, dass der SV Werder da von Anfang an oben mitspielen kann? Laut Marktwerttabelle logischerweise steht ihr nur knapp hinter Schalke 04, stand 1.7. mit einem Marktwert von über 81 Millionen auf Platz 2. Siehst du es realistisch, dass das irgendwie schon die Top 1, 2, 3 werden oder wird man sich ja eher so mit Top 5 begnügen müssen? Was meinst du?
Wie meinst du die Top 1, 2, 3?
Als Positionierung von Werder am Ende der Saison.
Ach
Also
so, am Ende
wie
der
startet
Saison.
man rein, wo spielt man mit, wo landet man am Ende?
Ja, okay. Also ich, ja, das darf man immer nicht sagen. Für mich sehen die ersten Spiele machbar aus. Jetzt mal ohne irgendwen nicht respektieren zu wollen, weil es ist auch immer noch Werder. Ich kann es super schwer einschätzen, weil, wie gesagt, ich glaube, es sind machbare Spiele. Ich glaube, man könnte da mit Schwung in die Saison reinstarten. Aber es könnte eben auch genauso schief gehen. Also wir haben in den letzten Saisons sehr, sehr gut gegen Bayern, Frankfurt und solche Gegner gespielt und dann verloren gegen Gegner, wo man sich sagt, naja. Deswegen ist es ganz schwer einzuschätzen. Ich hoffe sehr, dass sie mindestens mit 2 Siegen aus den ersten 3 Saisonspielen rausgehen. Aber wie gesagt, ich kann es gar nicht einschätzen. Du hattest gefragt, welcher Platz am Ende. Ich hoffe, dass wir einen zweiten Platz hinkriegen. Aber wie gesagt, ich. Puh. Es ist Werder. Also ich habe neulich mal, jetzt mal ohne zu schwarz malen zu wollen, ich habe neulich mal zu jemandem gesagt, es kann der direkte Wiederaufstieg werden, es kann aber auch sein, dass wir direkt durchgereicht werden. Also bei Werder ist einfach alles möglich.
Jetzt malst du aber wirklich ein ganz dunkles Bild am Horizont.
Das denke ich nicht, aber es ist halt bei Werder auch nicht 0% die Chance.
Gut, dann bleibt eigentlich nur noch eine Abschlussfrage, die ich allen Gästen so zum Abschluss stelle. Wo siehst du denn den FC St. Pauli in der kommenden Saison, wenn du das überhaupt einschätzen möchtest? Mir reicht auch eine ungefähre Region, oberes Drittel, mittleres Drittel, Abstiegskampf.
Ja, ich sage, möchte vorausschicken, dass ich den FC St. Pauli sehr, sehr gerne wieder in der ersten Liga sehen würde. Das glaube ich aber leider nicht. Ich glaube, dass es so irgendwas um den 6. Platz vielleicht wird. Ich glaube, dass sie ein bisschen besser vielleicht landet als in diesem Jahr, aber ich glaube leider nicht, dass es für den Aufstieg reicht, den ich euch sehr, sehr gönnen würde.
Dann danke dafür, aber das reicht mir auch vollkommen. Es ist gekauft. Also, wenn es dazu kommt, nehme ich. Okay, 20 Minuten haben wir rum, das ist die Zeit, die wir angepeilt haben. Hast du noch irgendwas, was du zu Werder loswerden möchtest, was wir jetzt nicht angesprochen haben?
Ich glaube, ich habe für mein restliches Leben genug, ich vermisse Florian Kohfeldt so sehr, Monologe gehalten. Deswegen erspare ich euch den an dieser Stelle und sage danke, dass ich hier sein durfte.
Ja, schauen wir mal, was der in seiner neuen Station so treiben wird. Und ja, ich danke dir für deine Zeit und ja, mal schauen, ob wir uns dann auch in unserem normalen Format in Anführungsstrichen während der Saison nochmal hören. Schauen wir mal.
Sehr gerne.
Dann danke dir, mach's gut.
Mach's gut, tschüss.
Wir bleiben im Norden und kommen zum Drittplatzierten der letzten Saison. In der Relegation hat es dann leider nicht gereicht für Holstein Kiel und somit sieht man sich die Saison in der zweiten Liga wieder. Zu Gast ist eine altbekannte Stimme, die ihr schon öfters in unseren Vor- und Nach dem Spiel-Formaten gehört habt. Ihr findet ihn bei Twitter unter @calcioculinaria. Das ist der Name seines Blogs, den er auch schon seit einigen Jahren betreibt. Zu hören ist er bei 1912 FM. Moin Matthias.
Moin.
Ja, wie gesagt, du warst schon mal bei uns, aber du erscheinst im Segment mit zwei anderen Vereinen. Von daher kann es sein, dass Leute dich hören, die dich noch nicht kennen. Stell dich doch einfach mal kurz vor, wer bist du, was machst du und warum Holstein Kiel?
Ja, also mein Name ist Matthias, hast du ja schon gesagt, von Calcio Culinaria ist ein Blog, den es jetzt schon über 10 Jahre gibt. Zudem auch noch bei 1912 FM, der ja den Untertitel CCKs Holstein Kiel Podcast trägt. Auch unter die Podcaster vor, glaube ich, 3 Jahren gegangen. Ansonsten Autor, Journalist, alles Mögliche, was mit Holstein Kiel zu tun hat. Wie bin ich zu Holstein gekommen oder warum dieser Verein nach Kiel gezogen? Also schon norddeutscher Jung, zum Studieren nach Kiel gezogen, per Zufall eigentlich fast mal ins Holsteinstadion gekommen. Zu einer Zeit, wo das alles noch nicht so schicki war, also 99, 2000, waren 2 Drittel des Stadions gesperrt. Die Stadionwurst war nicht sehr lecker, der Fußball ebenso wenig. Aber trotzdem so diese Geschichte, die hinter dem Verein stand, auch dass man da einen deutschen Meister kicken sieht, das hat mich dann doch irgendwie gefangen genommen und das wurde dann sehr schnell eine sehr große Liebe und ja, inzwischen spielt man dann halt in etwas anderen Sphären.
Ja, und man hätte sogar in noch höheren Sphären spielen können, wenn da nicht die Relegation gegen den ersten FC Köln gewesen wäre, sonst würden wir beide jetzt gar nicht miteinander sprechen. Lass uns mal so einen kleinen Rückblick erstmal machen. Wie schon angedeutet, letztes Jahr Platz 3, trotz einer Corona-bedingten Zwangspause dann sehr viele Spiele in kurzer Zeit gehabt, trotzdem am Ende auf Rang 3 gelandet. Dann hat es aber gegen den ersten FC Köln, wie gesagt, dann doch nicht gereicht. Wie blickst du jetzt mit etwas Abstand vielleicht auf die vergangene Spielzeit 2020, 21 zurück?
Ja, es war ja nicht nur eine Corona-Pause. Holstein hatte ja das Glück, dass man dann gleich zweimal eine 2-wöchige Quarantäne hatte und dadurch dann ja dieses wirklich unglaubliche Mammutprogramm zum Schluss hatte. Ich weiß nicht, wer das gesagt hatte. Irgendjemand hatte gesagt, die Saison ist mehr, als man erhofft hat, aber weniger, als drin war. Und ich glaube, das trifft es auch immer noch ganz gut. Ich glaube, kein Mensch in Kiel hätte spätestens nach der zweiten Quarantäne damit gerechnet, dass man wirklich noch mal so weit oben angreifen kann. Es ist natürlich so ein bisschen schade, weil man dann ja zwischenzeitlich sogar bis auf den zweiten Tabellenplatz voran oder raufgeklettert war. Aber im Endeffekt wirkte es dann doch so am Schluss, dass man vielleicht nicht mehr so fit im Kopf war, dass den Spielern dann auch ein bisschen die Kraft gefehlt hat, ein Spiel noch mal rumzubiegen. Und spätestens gegen Köln war es dann so, dass es dann einfach nicht mehr gereicht hat. Auch wenn natürlich das Hinspiel noch 1:0 gewonnen wurde, war das Rückspiel dann, glaube ich, doch ziemlich deutlich. Und das war auch so ein bisschen sinnbildlich für die gesamte Saison. Man konnte halt hoffen. Es war ja auch nicht wirklich schlecht, aber im Endeffekt hat es nicht gereicht. Ich bin jetzt mit etwas Abstand gar nicht mehr so enttäuscht, so direkt nach der Relegation war da natürlich so ein bisschen noch so eine gewisse Trauer vielleicht vorhanden. Trauer ist vielleicht schon zu viel, aber Enttäuschung auf jeden Fall. Ja, mit ein bisschen Abstand muss man wohl anerkennen, dass das unter den gegebenen Umständen schon ziemlich weit vorne war.
Ja, also so aus der Ferne betrachtet habe ich auf jeden Fall nicht damit gerechnet, dass ihr da nochmal trotz dieser ganzen Begleitumstände oben angreift und dann am Ende noch diesen anderen Hamburger Verein hier ein bisschen weiter außerhalb gelegen auf seinen geliebten Platz 4 schieben könnt. Von daher sind wir euch, glaube ich, aus dieser Hinsicht sehr dankbar, dass ihr das noch geschafft habt.
Machen die immer relativ von sich selbst aus. Also ich gucke da natürlich hauptsächlich auf Holstein. Ja, es war irgendwie, das Kranke war ja wirklich, man hat irgendwann ging die Spiele wieder los. Man hatte ja schon diese zwei Spiele zwischen der ersten und zweiten Quarantäne gehabt, die ja beide verloren gingen. Gegen Bochum und Heidenheim müsste es gewesen sein. Und deshalb hatte man eigentlich nach der zweiten Quarantäne so gar keine Hoffnung mehr. Ja, und dann beginnt Holstein einfach zu gewinnen und unter anderem ja auch gegen St. Pauli ein Spiel abgeliefert hat, wo man wirklich gedacht hat, was geht denn nur ab? Und ja, dann man hat im Endeffekt schon so einen Haken hinter die Saison gemacht, wurde dann plötzlich dieser Endspurt und ja, das war natürlich alles auch äußerst sympathisch. Dann gab es noch den Rückschlag mit Aslan, der sich da dann ja schwer verletzt hatte und vielleicht waren das dann auch so die Körner, die am Ende gefehlt haben, aber ja, also ich weiß gar nicht, wie das so im Endeffekt passiert ist, so, aber es war schon ziemlich faszinierend.
Ja, faszinierend kann man auf jeden Fall dran schreiben an dieser Saison. Und wenn du sagst, so mit bisschen Abstand, ja, es wäre mehr drin gewesen, aber am Ende ist es auch vollkommen oder mehr als vollkommen in Ordnung, dann kann man das ja so auch durchaus verschmerzen. Und vielleicht gelingt euch das ja in einer der kommenden Saisons. Ich weiß nicht, ob die nächste da so die beste für ist, aber hängt ja auch ein bisschen davon ab. Über die Transfers reden wir gleich noch, ob das denn jetzt so die nächste Saison wirklich die Chance ist, um da oben anzugreifen. Aber vielleicht wird es in den nächsten Jahren ja nochmal eine Saison geben, wo ihr da oben mitspielt. Und dann wird es vielleicht nicht nur der Relegationsplatz, sondern auch noch ein direkter Aufstiegsplatz. Wir werden es sehen. Ich fände es auf jeden Fall ganz sympathisch, euch mal in der ersten Liga zu sehen, auch wenn unsere beiden Vereine jetzt nicht so sonderlich gut miteinander stehen. Aber irgendwie finde, wenn sich das so ein ja doch immer noch relativ kleiner Verein erarbeitet hat, dann kann man das durchaus auch würdigen. Dann lass uns mal so ein bisschen auf das schauen, was im Sommer bisher schon passiert ist. Du darfst mir jetzt gerne sagen, möchtest du, das hängt ein bisschen davon ab, wie du emotional da drin steckst. Willst du eher über Abgänge sprechen erstmal oder über das, was neu dazugekommen ist?
Wir können auch gerne über Abgänge reden. Die waren ja eigentlich schon bis auf einen relativ klar. Also
Lee war klar, ne?
Lee war klar und auch da muss man einfach sagen, dass ein Spieler von dieser Klasse 3 Jahre lang für Holstein Kiel gespielt hat und auch ja teilweise wirklich einen Fußball gespielt hat, den ich mir nie an der Förde erträumt hätte. Das ist einfach eine Sache, wo, glaube ich, wirklich Leute, die so ein bisschen Fußball-Sachverstand haben und Kiel-Fans sind, sind einfach unglaublich dankbar, dass dieser Spieler hier war und 3 Jahre hier gespielt hat. Und man wünscht ihm jetzt wirklich nur alles erdenkliche Gute für die Zukunft, weil er auch einfach auf und neben dem Platz ein ja so guter Kerl war. Genauso Serra stand ja auch schon relativ lange fest.
Kurzes Protokoll, er ist jetzt letztendlich in Mainz gelandet, ne?
Genau.
Leider aber auch, ohne dass ihr dafür Geld gesehen habt.
Ja, aber das hat man ja gesagt, dass man lieber mit ihm wirklich die volle Vertragslaufzeit spielt. Und es hätte ja, und das ist so dieser kleine Wermutstropfen. Der Bundesliga-Aufstieg wäre natürlich eine Chance gewesen, ihn noch zu halten.
Na klar.
Aber gut, sei es drum. Nein, Mainz halte ich auch so von der Größe des Vereins nicht so verkehrt. Es ist erste Liga, ist ein etablierter Erstligist, auch wenn sie jetzt letzte Saison natürlich nicht so gut dagestanden haben. Aber wir brauchen ja gar nicht so viele Spielzeiten zurückblättern, wo die auch mal international gespielt haben. Er ist nicht so groß, der Verein, als dass er da nicht eine Chance hätte, regelmäßige Einsatzzeiten zu bekommen. Und von daher, es muss ja nicht die letzte Station sein. Ich gönne ihm das total. Ich finde es von der Größe her gut. Und ja, freue mich einfach, dass der Junge hier gespielt hat.
Okay, du wolltest mit Serra weitermachen.
Genau, da stand es ja auch schon relativ lange fest. Serra, es gab ja immer so ein paar Leute in Kiel, die irgendwas gegen Jani Serra hatten. Keine Ahnung, wie das kommt. Auch den fand ich einen richtig guten Spieler. Und man hat auch vor allen Dingen letzte Saison in den Spielen, wo er nicht mitgespielt hat, gesehen, was man an ihm hat. Das sind natürlich einerseits die Tore, die er geschossen hat, aber einfach auch so dieses Bälle festmachen und so. Das ist schon relativ weit vorne gewesen. Bielefeld, ja, haben den Klassenerhalt geschafft. Von daher ist es auch ein Wechsel in die erste Liga. Ist ja auch noch jung, wird sich, denke ich, da präsentieren können. Und wer weiß, wo es dann für ihn noch hingeht. Also hätte ja jetzt auch Junior-Nationalmannschaft gespielt, wenn er sich denn nicht verletzt hätte. Aber boah. Gut, Yannick Dehm auch noch weg, ohne Verein. Hat jetzt in den letzten Monaten nicht mehr so überzeugt, ansonsten aber wirklich ein guter Spieler. Könnte mir vorstellen, dass er zu einem Stadtrivalen geht, weil er ja auch in Kiel von Tim Walter halt einer der Schlüsselspieler war. Giert weg, hat sich bei uns nicht durchsetzen können. Reimann weg, Torhüter, hätten wir zu viele erste Torhüter gehabt. Baku freigestellt, könnte ja nach Polen wechseln. Der hat da ja leihweise gespielt und ja auch sehr, sehr gute Spiele da abgeliefert. Und da konnte man so in diversen polnischen Fußballforen lesen, dass der sich da von einigen Vereinen gewünscht wird. Und ich sag mal, der einzige Wechsel, der mich jetzt so ein bisschen negativ gestimmt hat, ist halt, dass Jonas Meffert geht und da noch zum HSV.
Ich wollte gerade sagen, auch noch ausgerechnet auch noch, wohin er geht, ne?
Ja, das ist, man kommt sich als Holstein ja manchmal so als Ausbildungsverein für den HSV vor, aber auch da ist es nicht, hängt natürlich auch mit dem Trainer zusammen, dass Tim Walter da wahrscheinlich gesagt hat, den will ich haben und ist dann halt so abgehakt. Aber das ist wirklich der einzige Wechsel, mit dem ich nicht gerechnet habe und der insofern auch ein bisschen wehtut, weil dadurch das Ganze dann so ein bisschen mehr Umbruch ist, als es hätte sein müssen, aber wow.
Ja gut, das ist aber halt das Problem, wenn du auf Rang 3 abschließt und dann trotzdem in der Liga bleibst, ne, dann werden dir Leistungsträger halt, oder werden dir Leistungsträger zwar nicht weggekauft, weil ich glaube, ihr habt, bis auf den von dir erwähnten Jonas Meffert habt ihr kein Geld für die Abgänge gesehen, leider. Das wäre ja noch
für den auch relativ wenig.
Ich wollte gerade sagen, also 500.000 Euro laut Transfermarkt, das ist auch nicht so die Welt. Aber ich meine, das finde ich halt immer doppelt schmerzhaft, ne? Wenn Leute, die gut für deinen Verein gespielt haben, dann auch noch ablösefrei deinen Verein verlassen. Aber so ist das leider alles im Geschäft. Lass uns mal auch in Anbetracht der Zeit, die wir schon reden, übergehen auf die Zugänge. Da sind, glaube ich, die namhaftesten oder namhaftesten Spieler, würde ich jetzt mal so drei herausheben. Du kannst das gerne ergänzen, wenn du sagst, da muss jemand anders noch erwähnt werden. Patrick Erras ist zu euch gekommen, Entschuldigung, von Werder Bremen für 250.000. Ein Altbekannter hier oben in Hamburg, Fiete Arp, ist von Bayern 2 ausgeliehen. Und den dritten, den ich auf jeden Fall erwähnen möchte, ist Steven Skripski, kennt man noch aus Unioner Zeiten, hat zuletzt bei Schalke 04 gespielt und ist jetzt bei euch. Das wären so die drei, die ich ansprechen wollen würde. Du kannst die drei gerne mit Inhalt füllen und noch ergänzen, wen du noch erwähnt haben möchtest.
Ja, also das sind natürlich die herausstechen. Mit Skripski hat, glaube ich, kein Kieler gerechnet. Das war ja nochmal so ein Ding, wo man gesagt hat, hui, dass der jetzt nach Kiel wechselt. Fiete Arp, ein Jahr auf Leihe. Könnte natürlich insofern ganz interessant werden, weil Talent hat der Junge, das weiß man ja. Und ich glaube, der Trick muss einfach sein, dass er so ein bisschen die Lust am Fußballspielen wieder entdeckt. Klingt jetzt irgendwie so platt, aber ich glaube, das ist es einfach, worum es geht, weil das war ja jetzt bei Bayern doch alles irgendwie so ein bisschen nicht so gut gewesen. Und naja, junger Mensch, wieder in seiner Heimat, nicht weit von der Familie weg, wird definitiv mehr spielen, könnte sich ganz positiv auswirken und dann schauen wir mal, was am Ende dabei rauskommt. Ich befürchte so ein bisschen, wenn er sich bei uns gut macht, ähnliches Problem, was wir gerade angesprochen hatten, dann wird er natürlich irgendwie eher dann an Augsburg oder ähnliche weiterverkauft. Also ja, schauen wir mal. Ich habe jetzt schon
Ihr habt aber auch aufgrund der seines Marktwertes wahrscheinlich oder auch weil Bayern das nicht akzeptieren wollte, keine Kaufoptionen, ne?
Kenne ich keine Vertragsdetails, aber ich befürchte einfach, dass das sich so ein bisschen außerhalb der finanziellen Möglichkeiten von Holstein bewegt.
Hm.
Außer man steigt auf. Dann muss man mal schauen, was passiert.
Das wäre in vielerlei Hinsicht die Lösung, ja.
Ja, ist man bloß, ist immer die Frage, also ich bin ja keiner, der um jeden Preis aufsteigen möchte oder um jeden Preis, dass Holstein aufsteigt, aber aus wirtschaftlicher Sicht ist das natürlich, wird das einige Dinge vereinfachen, aber ja, also insgesamt muss ich schon sagen, dass natürlich die Abgänge schmerzen, aber die Namen, die da jetzt für kommen, da bin ich nicht unzufrieden und ich wollte gerade sagen, ich habe jetzt schon die beiden Testspiele gegen Randers und gegen Brøndby, wir hatten ja so ein bisschen dänische Wochen gehabt, die habe ich beide gesehen und muss eigentlich sagen, dass alle Neuzugänge, auch die wir jetzt nicht erwähnt haben, was weiß ich, Julian Korb zum Beispiel, die haben sich eigentlich schon alle ganz ordentlich gemacht. Ich meine, Testspiele weiß man ja immer nicht, was ist jetzt der Auftrag vom Trainer, was die taktisch machen sollen, aber insgesamt wirkte das schon recht solide und ich traue einfach, und das ist für mich das Wichtigste, wenn wir über Zu- und Abgänge reden, dass einfach unser Trainer geblieben ist. Das ist für mich eine der wichtigsten Sachen, weil ich dem einfach zutraue, dass der halt wieder es jetzt schafft, ein Team aus den vorhandenen Spielern zu formen, was halt seine Idee von Fußball auch umsetzt. Und ja, dann muss man mal schauen.
Ja, da baust du mir eine super Brücke, dass wäre ja so das nächste Thema, was ich noch ansprechen wollen würde, Trainer und sonstige Funktionäre. Es ist tatsächlich so, das finde ich relativ beeindruckend, jetzt in der Sommerpause zur kommenden, vielleicht laut Medien stärksten zweiten Liga, dass Ole Werner nur einer von drei Trainern ist, die schon seit 2019 bei ihren Vereinen im Amt sind. Also nur Frank Schmidt überflügelt euch dann noch. Ansonsten haben alle...
Ja, gut, der überflügelt auch, glaube ich, so die meisten.
Nee, klar, also der ist da so ein bisschen outstanding, aber ansonsten gibt es halt wirklich nur neben euch noch zwei andere Vereine, die ihren Trainer schon so lange haben. Das ist einmal Rhein-Regensburg und Hansa Rostock. Und der Rest hat spätestens im letzten Sommer den Trainer gewechselt. Also das spricht ja auch einfach dafür, dass da bei euch ein langfristiges Konzept verfolgt wird, ne?
Ja, und das muss man ja, da könnte ich jetzt Stunden drüber referieren. Aber ich glaube, Ole Werner ist einfach der Trainer, der einfach extrem gut zu Kiel passt. Und auch nicht nur zu Kiel passt, wenn wir dann nämlich dann von Tim Walter reden. Also Ole Werner ist ja schon relativ lang im Verein, dadurch, dass er jetzt nicht so eine lange Spielerkarriere hatte. Und im Endeffekt jeder Trainer, der zu Holstein gekommen ist, sei es ein Kalle Neitzel, sei es ein Markus Anfang, sei es ein Tim Walter, alle haben immer gesagt, aus Ole Werner wird nochmal ein ganz großer. Und schwuppdiwupp, was ist passiert, alle haben recht gehabt. Und immer dieses, ja, er ist ja einer der jüngsten Trainer, das ist ja immer alles relativ. Denn wenn man guckt, wie lange er schon an der Seitenlinie steht, nicht jetzt nur bei, also natürlich bei Holstein, aber nicht nur bei der ersten, da kommt natürlich auch noch Erfahrung und so dazu. Und man hatte ja auch so ein bisschen Angst, weil ja ein, zwei prominente Vereine im Norden auch Trainer gesucht hatten, dass er dann unter Umständen sagt, naja, nächster Schritt in der Karriere, ich werde Holstein Kiel verlassen, aber jetzt bleibt er und ich glaube, da sind sehr, sehr viele Menschen drüber sehr, sehr glücklich.
Ja, ich kann das ja mal kurz noch ein bisschen mit Inhalt füllen für die, die das vielleicht nicht wissen. Also laut transfermarkt.de ging es schon 2013 in der Jugend los als Co-Trainer unter Christian Rieks. Dann aber auch Co-Trainer der zweiten Mannschaft, Interimstrainer zwischendurch gewesen bei euch. Dann Trainer der zweiten Mannschaft und jetzt letztendlich nach einer kurzen Interimszeit dann auch wirklich bei euch dann als Cheftrainer angekommen. Also er blickt trotz seiner 33 Jahre schon auf 8 Jahre Trainererfahrung zurück. Das ist in dem jungen Alter wirklich nicht zu verachten.
Ja, definitiv. Und dazu auch noch menschlich, glaube ich, ein ziemlich guter Mensch.
Kann ich aus der Ferne nicht beurteilen, müsste ich mich nochmal genau mit beschäftigen. Matthias, in Anbetracht der Zeit, gibt es noch irgendwas neben dem Sportlichen, was wir unbedingt erwähnen sollten, wenn es um Holstein Kiel geht?
Im Endeffekt nichts. Stadionumbau ist ja jetzt unter Dach und Fach. Da geht es aber dann erst nächstes Jahr los. Das ist natürlich eine Sache, auf die ja in Kiel schon lange irgendwo hingefiebert wird. Ich meine, einige fühlen sich auch mit diesem Provisorium oder Mischmasch oder wie man es immer nennen soll, ganz wohl, aber Naja, auch da, wenn man wirtschaftlich irgendwie vorankommen will, bleibt wohl nichts anderes übrig, als sich irgendwann ein Stadion hinzustellen, was dann konkurrenzfähig ist. Und ja, ansonsten das gleiche Thema wie bei allen anderen. Mal schauen, wie es mit Zuschauern weitergeht. Das ist ja auch abhängig. Ich glaube, da ist Holstein Kiel ja auch keine Ausnahme, dass, solange es nicht wirklich möglich ist, dass alle Leute ins Stadion kommen, die Szene halt dann auch wieder da ist und es dann wirklich Fußballspiele werden, wie man sie noch von vor Corona kennt.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Thema, das uns alle noch beschäftigen wird. Bei uns kursieren gerade so Zahlen von 30% zum Saisonstart. Das würde für das Millerntor 9000 ZuschauerInnen bedeuten. Aber das ist natürlich auch alles abhängig davon, ne? Wenn die Leute jetzt auch aus ihrem Sommerurlaub zurückkommen, dann wahrscheinlich auch nicht das alles so einfach sein. Müssen wir einfach mal abwarten, wie sich das in den nächsten 2 Wochen, wir nehmen jetzt knapp 2 Wochen vor dem Saisonstart auf, wie sich das entwickelt. Und sollte man auf jeden Fall nicht zu schnell losschießen und auf Teufel komm raus die Leute ins Stadion lassen, sondern lieber ein bisschen gemäßigter. Hauptsache irgendwie geht es wieder los und dann können wir hoffentlich zur Rückrunde dann mit fast vollen Stadien rechnen. Aber das muss man, glaube ich, von Woche zu Woche, von Monat zu Monat beobachten. Gut, dann lasse ich dich aber nicht gehen mit einem Tipp für deinen Verein. Und wenn du möchtest, darfst du auch einen Tabellenplatztipp für den FC St. Pauli abgeben. Eine Tabellenregion reicht mir aber auch schon.
Ja, also ist, glaube ich, auch dieses Jahr wirklich schwierig, weil man ja noch gar nicht so einschätzen kann, wie jetzt zum Beispiel Werder Bremen oder Schalke sich in der zweiten Liga akklimatisieren. Es wäre einfach für Holstein schön, wenn sie wieder einen einstelligen Tabellenplatz erreichen. Ich denke, auch wenn man natürlich in den letzten Jahren dann immer mal oben angeklopft hat als Holstein Kiel, geht es immer noch darum, sich weiter zu etablieren. Und ich will einfach nicht, dass man irgendwie lange zittern muss, was den Klassenerhalt betrifft. Und wenn es dann einstellig wird, super. Und wenn es noch mehr wird, wäre das, glaube ich, grandios. St. Pauli, muss ich sagen, wenn Andreas Bornemann natürlich so ein gutes Händchen beweist wie in der letzten Winterpause, dann könnte es, glaube ich, deutlich mehr werden. Dann wird es, glaube ich, auch irgendwo so, sag ich mal, oberes Drittel, denke ich schon.
Okay, also im besten Fall wird man so knapp Tabellennachbarn.
Davon gehe ich eigentlich fast aus.
Also irgendwas so 6, 7, 8 oder so.
Wenn es in dem Bereich wäre, hätte ich da auch überhaupt kein Problem mit.
Du, ich auch nicht. Also wie gesagt, Hauptsache, andere Vereine spielen so, wie man sich sie vor ihnen erhofft oder auch nicht erhofft. Matthias, ich danke dir für deine Zeit. Mal schauen, ob du oder einer deiner Kollegen während der Saison nochmal in unserem VDS-NDS-Format
zu Gast sind. Ja, wir haben zu Beginn das Vergnügen quasi.
Ja, aber wir besprechen erst morgen, wer welche Spiele übernimmt. Von daher kann ich da jetzt noch gar nicht sagen, wer damit einem von euch sprechen wird, aber das wird ja sowieso noch ein bisschen Zukunftsmusik sein, wenn die HörerInnen das hier hören, und von daher schauen wir einfach mal, und ansonsten, ja, bleibt man in Kontakt, und vielleicht, wenn alles wieder normal ist, auch mal entweder vorm Millerntor oder vom Holsteinstadion auf dem Kaltgetränk.
Bierhaltigerweise.
Genau.
Alles klar.
Wunderbar, dann danke dir und schönen Abend. Tschüss.
Jo, tschüss.
Wir sind beim nächsten Verein gelandet, der die vergangene Saison direkt als Tabellennachbar des FC St. Pauli abgeschlossen hat. Ein Platz über uns mit 47 Punkten punktgleich, aber das Torverhältnis war doch um einiges besser. Der SC Paderborn hat sich auf eben jenem Rang 9 eingefunden. darüber möchte ich sprechen mit einer Stimme, die ihr aus dem Padercast kennen könntet, wenn ihr diesen Podcast zum SCP hört. Ihr findet ihn auf Twitter als @markornrumpf. Moin Marco.
Moin Yannick, hallo.
Ja, schön, dass du mit dabei bist. Wir fangen ganz klassisch so, wie auch die HörerInnen unterhalb der Saison oder innerhalb der Saison kennen, mit der klassischen Frage an: Wer bist du, was machst du und warum in deinem Fall jetzt der SC Paderborn?
Ja, du hast mich ja gerade schon gut vorgestellt. Also ich bin der Marco Kornrumpf, wohne in Paderborn, dort nicht geboren und bin Teil der Padercast Crew, also einem Podcast, der sich ja schon seit geraumer Zeit rund um den SC Paderborn bewegt. Also wir haben schon über 200 Folgen und ich bin da seit einigen Jahren auch mit dabei. Wir sind zu fünft, haben im Rahmen dieser Journey des Podcasts auch einige Kontakte in dem Verein knüpfen können, haben mit Steffen Baumgart, Markus Krösche, einigen Spielern schon gesprochen und ich beschäftige mich sehr intensiv mit dem SC Paderborn.
Ja, dann erklär uns doch gleich mal, was da letzte Saison los war. Nicht, dass es jetzt irgendwie dramatisch geendet wäre, aber die Frage wäre halt, kann man aus eurer Sicht mit Platz 9 zufrieden sein oder wäre da an sich mehr drin gewesen, so rückblickend betrachtet?
Also aus der Sicht des SC Paderborns würde ich schon sagen, dass es eine dramatische Saison war, weil wer so ein bisschen den kleinen SC Paderborn kennt, der weiß, dass seit der Saison 2013, 2014 wir entweder abgestiegen oder aufgestiegen sind. Und das war seit 2013, 2014 wirklich die erste Saison, die langweilig war. Also eine rasante Achterbahnfahrt ist für den SCP letztes Jahr zu Ende gegangen mit einem langweiligen Platz 9. Also aus meiner Sicht schon dramatisch, weil das Adrenalin, das Positive wie Negative, hat letzte Saison einfach gefehlt.
Ja, also mal kurz einhaken. Also das ist halt echt irgendwas, was ich mir seit Jahren für den FC St. Pauli wünsche, ne? Also das einfach mal so eine nachbetrachtet stinklangweilige Saison, wo du nie im Bedrängnis warst, einfach am Ende im Mittelfeld reinkommst, das wäre das, was ich mir wünsche. Und ich meine, ich sag mal so, also wärt ihr jetzt irgendwie auf oder wieder abgestiegen, hättest es ja gar nicht richtig feiern oder betrauern können zusammen mit anderen. Ich meine, klar, es gibt Fans, die haben das gemacht, aber so richtig emotional miterleben hätte man das ja auch nicht können. Von daher ist es doch eigentlich ganz fein, wenn man so im Mittelfeld landet am Ende, finde ich.
Also es passte zu dem Saisonverlauf, ne? Also jetzt mit SARS-CoV-2, mit den nicht im Stadion sein können. Also der SCP hat in der vergangenen Saison ein Heimspiel voll Zuschauern ausgetragen. Das war relativ früh in der Saison gegen Hannover 96 mit 1500 Zuschauern auf Sitzplätzen und Mundschutz und alles, was dazu gehört. Und ansonsten war es halt komplett zuschauerfrei. Ja, der Spaß am Fußball ist, glaube ich, vielen im letzten Jahr ein wenig abhanden gekommen und dementsprechend passt eigentlich der Tabellenplatz auch zu dem Verlauf als Fußballfan zusammen im Corona-Kontext.
Okay, dann lass uns mal ein bisschen in den Verein reinschauen. Ich denke, ganz klar wird auch allen, die zuhören, sein, dass wir über eine Personalie ganz besonders sprechen müssen. Nach 4 Jahren verlässt Steffen Baumgart den SC Paderborn und den zieht es nach Köln. Ich habe euren Saisonrückblick, euren Podcast dazu gehört und ich glaube, du warst, der gesagt hat, das ist eigentlich so die größte Enttäuschung der ganzen Saison, neben dem, wie du gerade schon ausgeführt hast, dramatischen Platz 9.
Ja, genau. Ich bin da eher ein Kritiker von Steffen, also aufgrund seines Abgangs, aber auch aus dem Sportlichen heraus. Ich meine, ich bin auch, glaube ich, derjenige, der gesagt hat, Steffen Baumgart hat dem SC Paderborn ein Gesicht gegeben, was nie so vorhanden war. Also ist ja schon eine Persönlichkeit, der auch nicht mit seiner Meinung seine Meinung zurückhält, wenn man so gesehen hat, nach dem DFB-Pokal aus vom SC Paderborn in Dortmund, was ja sehr unglücklich war in der letzten Saison, ist ja auch stark ins Medieninteresse gerückt und hat da auch ganz klar Stellung bezogen zu dem, wie er so die Schiedsrichterleistung, aber auch in Summe den deutschen Fußball sieht, hat auch so in Paderborn, glaube ich, einige Themen angesprochen, die man so vorher nicht gesehen hat, hat viel Wandel auch im Verein angestoßen, sportlich wie auch inhaltlich. Und ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass dieser Steffen Baumgart, der eigentlich auch mal einen sehr genügsamen Eindruck zumindest bei mir gemacht hat, sich langfristig, also länger als 4 Jahre, wobei das ja in dem Profifußball schon eine lange Zeit ist, in Paderborn ja, engagiert hätte und dort etwas Nachhaltiges aufgebaut hätte und vielleicht auch mit dem zufrieden sein, ja, zufrieden gewesen wäre, was er in Paderborn vorfindet. Wenn man so sieht, wie die letzten 4 Jahre verlaufen sind, was er dort so gesagt hat, hat es mich schon arg enttäuscht, dass er in diesen, ja, zum FC Köln gewechselt hat. Also nicht, weil ich neidisch bin, sondern eher, weil ich den FC eher so als den Verein des Kölner Express sehe, der auch ziemlich turbulente Zeiten hinter sich hat, auch so einige Fauxpas sich geleistet hat, und also sowohl neben dem Platz wie auch auf dem Platz. Und für mich ist der FC eher eine Geldverbrennungsmaschine. Und dass da ein Steffen Baumgart hinwechselt, zeigt mir schon, dass ja im Endeffekt er schon genau so ist wie viele andere Trainer oder viele andere Funktionäre, Sportdirektoren, Sportmanager, wie man es auch immer nennen möchte, im Fußball. Und wirklich dem schnöden Mammon hinterher hechtet, weil ich glaube, die Verdienstchancen beim FC sind deutlich größer als beim SCP. Ja, und von daher bin ich da schon sehr enttäuscht, weil die Persönlichkeit Steffen Baumgart, ja, da hätte ich mehr von erwartet, mehr Rückgrat.
Ja, also die Beweggründe werden wahrscheinlich so aussehen. Ich finde ihn trotzdem von seinem Ganzen, also auch wie er sich äußert. Du hast ja die Äußerung nach dem Pokalspiel angesprochen, dass er sei ja keine Aktiengesellschaft und er hätte keine Millionen im Keller, so war ja ungefähr der Tenor. Jetzt habe ich irgendwie beim Überfliegen der Nachrichten auch zu eurem Verein, schaut er auch immer wieder auf, logischerweise. Hat er gesagt, ja, beim FC knallt es an allen Ecken so. Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass er da, wenn er da jetzt ankommt und sich da nicht einfach sagen lässt, ja, das machen wir aber schon seit 20 Jahren so. Zumindest in der Hinsicht kann er, glaube ich, dem FC oder auch der ersten Liga gut tun, dass ja, er halt keiner ist, der den Mund hält, und sondern klar sagt, was er denkt. Aber ja, aus deiner Sicht kann ich natürlich gut nachvollziehen, dass man enttäuscht ist, wenn jemand, der viel für den Verein getan hat und ja, sich da ja schon so ein kleines, ja, Lebenswerk ist vielleicht ein bisschen groß gegriffen, aber ja schon sich bleibend in Erinnerung geschaffen hat, dann geht und ja, jetzt FC wäre jetzt auch nicht meine erste Wahl, wenn ich Trainer wäre, glaube ich.
Man muss halt immer die Wahl haben, ne? Das ist halt auch so ein Problem, glaube ich. Ja, also auch sportlich, finde ich, passt das nicht so gut zusammen. Also Steffen Baumgart ist ja schon ein starker Verfechter des Offensivfußballs, und wenn ich den FC mir so in Erinnerung rufe, das, was ich letzte Saison von ihm gesehen habe, fehlt da ganz viel Grundsätzliches, was die Spielphilosophie von Steffen Baumgart auch ja, umsetzen kann. Und das hatte ich mal gelesen, dass die irgendwie positive Transfererlöse in Höhe von 20 Millionen erzielen wollen in der Transferphase, in der aktuellen. Ob man dann den Steffen Baumgart mit dem Spielpotenzial versorgen kann, was er braucht, um sein Spiel aufzuziehen, fraglich, finde ich. Ja, muss man mal sehen. Also ich habe auch schon gesagt, dass ich nicht glaube, dass er länger als 6 Monate beim FC Trainer sein wird, und danach wird dann ja, der FC das normale Trainerkarussell wieder anwerfen, wie es jede Saison eigentlich gang und gäbe ist in diesem Club.
Ja, wir werden das auf jeden Fall beobachten und zwangsläufig auch irgendwie mitkriegen. Aber um Steffen Baumgart soll es ja, oder zumindest ihn beim FC soll es ja gar nicht gehen, sondern sein Nachfolger steht ja auch schon fest mit Lukas Kwaśniok. Kommt ehemals aus der, also hat die KSC-Jugend trainiert, war bei Jena, bei Saarbrücken und ist jetzt bei euch gelandet. Gib uns doch mal so einen kleinen Einblick, wie ist er bisher bei euch angekommen?
Bei mir persönlich ganz gut, muss ich sagen. Ich meine, es ist halt eine kleine Wundertüte momentan noch. Also ich beobachte, habe auch im letzten Jahr die dritte Liga hin und wieder beobachtet. Ja, und Saarbrücken war da ja sehr auffällig, zumindest in der Hinrunde, waren ja ein Spieltag, glaube ich, sogar Tabellenführer. Und das hat ja der Lukas damals sehr gut gemanagt dort und hat da auch eine Mannschaft aufgebaut, die mit wenig viel erreicht hat, auch wenn es dann in der zweiten Hälfte vielleicht so ein bisschen die Luft ausgegangen ist. Von daher war ich erstmal prinzipiell bin ich immer noch guten Mutes, dass er zu uns gewechselt ist. Das, was ich jetzt sehe von den Testspielen, die wir gemacht haben, also wir haben heute zum Beispiel gegen Ajax Amsterdam noch gespielt, haben natürlich verloren 4-1, aber in Summe, was davor so war, würde ich sagen, ja, führt die Philosophie von Steffen Baumgart weiter, also das schnelle Offensivspiel, das Konterspiel vom SCP, was ja auch St. Pauli das ein oder andere Mal spüren durfte. Und von daher bin ich da sehr guten Mutes. Er selber hat es auch in seiner Antrittsrede so ein bisschen ja, so ausstaffiert, dass er gesagt hat, er möchte gerne die Spielphilosophie weiterführen, die in Paderborn in den letzten Jahren auch gespielt wurde, möchte aber ganz gerne mehr Variationen reinbringen. Und das finde ich sehr, sehr positiv, weil das ist ein Kritikpunkt von mir persönlich an der Spielphilosophie von Steffen Baumgart, gerade in den letzten beiden Jahren. Es ging eigentlich nur noch offensiv und es war wenig Variabilität nach hinten raus. Also ja, also natürlich stellt der SCP sich nicht hinten rein, aber ich würde mir auch wünschen, dass man nicht nur die ganze Zeit offensiv spielt, auch wenn man 3-0 führt, dass man auch mal den Ball ein bisschen in den eigenen Reihen zirkulieren lässt und ja, vielleicht so ein bisschen vom Gas geht und mehr Ruhe reinbringt. Und ich habe den Lukas so verstanden, dass er genau diese Elemente mit reinbringen möchte ins Spiel. Und darauf freue ich mich. Und jetzt die Vorbereitung an 5-1 gegen Meppen, 5-1 gegen Verl. Ein Spiel ist ausgefallen, jetzt gegen Amsterdam 4-1 verloren. Ich würde sagen, da sind wir auf einem guten Weg.
Ja, aber wenn er dann das so umsetzt, dann kann es nicht mehr zu einem 3-8 oder 8-3 aus eurer Sicht gegen Erzgebirge Aue kommen.
Ja gut, das, aber dann, ich meine, aus Sicht eines SC Paderborn-Fans ist es vielleicht auch nicht so erstrebenswert, nach 3 Minuten 2-0 in Aue hinten liegen zu liegen.
Das stimmt also, wohl.
Von daher ja, ist das auch ein Element, was ich vielleicht nicht unbedingt brauche.
Nee, klar, aber das ist auf jeden Fall, also auch als jemand, der keine Spiele von euch zumindest gesehen hat, aber verfolgt hat man natürlich schon, wie ihr gespielt habt, und dieses 3-8 ist natürlich in bleibender Erinnerung geblieben. Lass uns mal ein bisschen schauen, mit welchem Spielerpersonal Kwasniok dann in der kommenden Saison genau diesen Plan umsetzen soll. Eine Personalie, über die ich auf jeden Fall reden will, weil sie auch ein bisschen durch die Medien geistert, Chris Führig. Hattet ihr letzte Saison ausgeliehen von Dortmund 2, dann jetzt für 700.000 Euro, zumindest laut Transfermarkt.de, gekauft. Es wird aber geschrieben, dass der VfB Stuttgart interessiert ist und 2 Millionen auf den Tisch legen würde. Ansonsten ein bekannter Name wäre noch Felix Platte, der ablösefrei von Darmstadt 98 kommt, und ein Duo aus der RB-Schmiede, einmal aus Leipzig, einmal aus Salzburg, habt ihr ausgeliehen. Magst du zu den Namen ein bisschen was sagen oder noch welche ergänzen, die dir wichtig sind?
Ja, vielleicht fangen wir erstmal mit den Abgängen an. Also
meinetwegen auch das. Ja,
also wir hatten, also ich finde, ich weiß nicht, wie es bei euch jetzt war und bei anderen Vereinen war, aber ich finde, durch diese Corona-Saison hat sich so der Umbruch, ich meine, wir sind ja vorletzte Saison abgestiegen aus der ersten Bundesliga, und normalerweise hat man da ja einen großen Kaderumbruch, also zumindest war es bei uns auch beim letzten Abstieg aus der ersten Bundesliga so, und dass viele halt versuchen, in der Bundesliga zu bleiben, und genau dieser Kaderumbruch ist fast ausgeblieben bei uns. Also wir hatten zwar Abgänge, aber ich würde sagen, naja, es waren einige Leistungsträger, die einfach da geblieben sind. Und jetzt durch diese Corona-Saison und vielleicht auch durch die finanzielle Unsicherheit bei vielen Vereinen haben sich halt diese Abgänge im Endeffekt verschoben in dieser Saison, weil viele unserer Leistungsträger, die in der Bundesliga mit dabei waren, gehen gerade jetzt. Also Sebastian Basiliades zum Beispiel, der ablösefrei nach Bielefeld wechselt, der Christopher Antwi-Ajay, der zum VfL Bochum wechselt, Sebastian Schonlau, unser Mannschaftskapitän, Innenverteidiger, der zum HSV wechselt, und alle ablösefrei. Also da hat sich so einiges verschoben, und das tut schon, glaube ich, sehr weh, auch wenn der Christopher Antwi-Ajay und der Sebastian Basiliades in der letzten Saison nicht Leistungsträger bei uns waren, sondern auch vielfach nicht im Kader oder von der Bank reingekommen sind, sind das schon Potenziale, die der SCP da verliert, und dadurch, dass die alle auch ablösefrei wechseln, geht natürlich einiges an Transfererlösen, wo der SCP definitiv von lebt. Wir haben keine großen Sponsoren, keine Investoren im Rücken verloren.
Ihr seid halt keine Aktiengesellschaft.
Wir sind keine Aktiengesellschaft, wir haben die Millionen auch nicht im Rücken. Das hat Steffen Baumgart, hat da nicht gelogen. Also wir leben eigentlich schon davon, dass wir Leute aufbauen, die woanders es nicht schaffen und die dann auch verkaufen. Und man hat es auch gesehen, also dazu vielleicht nochmal zu dem Umbruch in den Abgängen. Im letzten Jahr haben wir unwahrscheinlich viele Laien gestartet. Auch gute Laien, also so, zum Beispiel so ein Svante Ingolson von Udinese Calcio, der jetzt dieses Jahr für Rostock auch als Laie aufspielen wird. Denn Aristoteles Nakaka von aus Belgien, wo kam der gerade nochmal her? Achso, vom RSC Anderlecht. Shadrack Akolo aus der französischen zweiten Liga, der früher aber auch bei Stuttgart gespielt hat. Alles Laien, die man integriert hat in den Kader, die man aber jetzt im Endeffekt dann nicht, teilweise nicht verpflichtet hat, auch aus finanziellen Gründen. Und ja, was den SCP eigentlich jetzt zusammen mit dem Trainer und mit dem Trainerstab von den großen Umbruchssituationen stellt. Also das wird sehr spannend, was da rauskommt. Und zu den Zugängen, du hast ihn gerade schon angesprochen, Chris Führich, also definitiv ein Leistungsträger im letzten Jahr, kam von Dortmund 2, Laie mit Kaufoption. Kaufoption wurde gezogen. Ja, 700.000 steht beim Transfermarkt. Ich habe eher was gegen die 1 Million lief, gehört. Und momentan Mainz 05, der FC Köln und der VfB Stuttgart sind angeblich interessiert. Was ich so gehört habe, sind es eher 3 Millionen, die man für ihn haben möchte. Und der Fabian Wohlgemuth, unser Sportdirektor, ist dort auch sehr hart. Also das weiß ich sehr, sehr sicher. Also wenn der sich in den Kopf gesetzt hat, dass er eine bestimmte Summe haben möchte, dann zieht er das auch knallhart durch. Und ich bin sehr gespannt, ob der Chris jetzt zu Stuttgart oder zu einem der beiden anderen Vereinen wechselt. Also dem SC Paderborn würde es sicherlich gut tun, diese 3 Millionen oder lass es auch ein bisschen weniger sein, in die Kassen zu bekommen. Das ist sicherlich eine wichtige Nummer. Andererseits ist natürlich der Chris ein super Stürmer, also spielt rechts außen und würde uns voranbringen in der nächsten Saison. Ja, ist eine spannende Geschichte, die da noch zu klären ist. Genau, dann hast du noch andere Namen genannt. Ich fand es spannend, dass du jetzt einen Namen nicht genannt hast, und zwar den Jonas Karls vom FC Schalke 04. Der war ausgeliehen in die zweite portugiesische Liga. Ist ein linker Verteidiger, den wir dazu bekommen haben. Und das finde ich, ist mit so der spannendste Transfer, auch wenn er heute komischerweise nicht gespielt hat. Zu den beiden Kollegen aus von Rote Beete, einmal aus Leipzig und einmal aus Salzburg. Also muss man schauen, was daraus wird. Ich finde es prinzipiell ganz gut, dass man solche Spieler ausleiht, weil beide auch extrem jung sind. Also der Fabrice Hartmann, das ist der eine, der rechts außen, der ist 20, und der Jasper van der Werf, der von Rote Beete Salzburg zu uns kommt, ist ein Innenverteidiger mit 22 Jahren. Und die passen eigentlich sehr gut in die Philosophie vom SCP, weil ich habe es ja gerade schon mal gesagt, also wir sind eigentlich darauf aus, Spieler aufzunehmen, die es woanders nicht, also die talentiert sind, die es woanders nicht geschafft haben, vielleicht weil sie sich einfach verspekuliert haben, dass sie in Mannschaften sich nicht durchsetzen konnten oder dass sie langzeitverletzt waren und wirklich ein Jahr oder so gefehlt haben in den Kadern und dann einen Verein suchen, wo sie sich sozusagen nochmal etablieren können und von da aus nochmal ein Sprungbrett vielleicht zu ja, größeren, höher spielenden Vereinen, ja, dieses Sprungbrett nutzen können vom SCP. Ich finde in Summe die Verstärkung, die wir geholt haben, passend zum Konzept. Sehr, sehr junge Mannschaft, die wir da zusammengestellt haben für dieses Jahr, wobei die Transferphase ja noch nicht vorbei ist. Ich denke auch noch, dass der ein oder andere gehen wird von den älteren Spielern oder von den alteingesessenen Spielern. Da sind wir noch nicht ganz durch. Ich glaube, wir haben gerade 4 Rechtsaußen auf dem Papier im Kader. Ich glaube nicht, dass wir so in die Saison starten oder die Saison so beenden werden. Aber prinzipiell ist es eine spannende Geschichte, denn der Felix Platte, den du angesprochen hast, ist ein spannender Spieler, ist ja ein Mittelstürmer, kommt vom Darmstadt, ist ein altes bekanntes Gesicht in Paderborn, also war bis zu U19 in Paderborn Jugendspieler, kommt hier auch aus der Region und kehrt jetzt zurück. Ist ja auch ein Stürmer, der sich bei Darmstadt, glaube ich, so nachhaltig nicht durchsetzen konnte, der auch ein bisschen Verletzungspech hatte, der damals von Paderborn, ich meine, Richtung Schalke gewechselt ist, da auch spekuliert hat, dass es da irgendwie weitergeht, was auch nicht funktioniert hat. Und ist sicherlich etwas, was Sven Michel und Dennis Rebini, ein wenig Konkurrenz auf der Mittelstürmerposition geben wird. Wo bei uns der größte Umbruch eigentlich ist, ist in der Verteidigung. Also da haben wir sowohl in der Innenverteidigung wie auch in der Außenverteidigung haben wir Abgänge zu verzeichnen. Das wird nochmal ganz spannend, wer sich dort jetzt durchsetzen kann. Wir haben ja den Uwe Hünemeyer, der heute auch als Mannschaftskapitän aufgelaufen ist. Also kann ich mir auch gut vorstellen, dass er so in die neue Saison startet, der mittlerweile mit 35 Jahren, ich glaube, wirklich das Alter erreicht hat, in dem man vielleicht nicht mehr in der zweiten Liga gut mitspielen kann. Und das ist der einzige Fels in der Brandung, der da noch steht, mit ganz viel Erfahrung. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie sich darum die neue Innenverteidigung und Außenverteidigung dort etabliert. Das ist, glaube ich, noch ein sehr spannendes Thema, gerade auch, weil es in der letzten Saison eigentlich ein Thema oder ein Mannschaftsteil war, wo wir arge Probleme hatten, gerade in der Umschaltaktion. Im Endeffekt, glaube ich, stehen wir nicht oder haben wir den Platz 9 in der letzten Saison nicht erreicht, weil wir vorne keine Tore geschossen haben, sondern weil wir hinten einfach nicht konsequent gespielt haben. Und das wird, glaube ich, das Zünglein an der Waage sein für die neue Saison.
Ich könnte dir noch stundenlang zuhören, aber wir wollten das ja hier kurz und knapp halten und ich würde sagen, wie dann die einzelnen Transfers, also ich muss sagen, das, was ich jetzt hier vorlese, natürlich immer rein subjektiv, einfach so ein paar rausgepickt und dann erhoffe ich mir von meinen GesprächspartnerInnen, dass sie das dann einordnen oder gegebenenfalls ergänzt, was du hier gerade wunderbar in einem mehrminütigen Monolog getan hast. Ich würde eigentlich schon gern in so Richtung Ausblick kommen, wie dann die Transfers einsteigen. Wie gesagt, schauen wir dann einfach im Laufe der Saison, wenn du entweder mit mir oder einer deiner Kollegen mit einem von uns vor und nach den Spielen gegeneinander dann sprecht. Bevor wir aber den Ausblick machen, muss ich unbedingt noch lobend erwähnen, was mir dann in der Recherche zu heute aufgefallen ist. Gab es im Zuge dieser Diskussion, dass ja das Münchner Stadion zur EM nicht in Regenbogenfarben erstrahlen durfte, weil der UEFA das nicht passte. Habt ihr eine Flaggenaktion gemacht? Dafür irgendwie vom Stadion und vom NLZ, glaube ich, waren ja. Dann Regenbogenflaggen mit dem Schriftzug Wir leben Vielfalt aufgegeben. Das wollte ich hier nicht unerwähnt lassen, auch wenn wir jetzt die Zeit schon ein bisschen überschritten haben. Fand ich eine sehr schöne Aktion.
Ja, da hat sich der Verein auch weiterentwickelt, muss man sagen. Also es ist vielleicht auch eine Weiterentwicklung, die ein bisschen von Steffen Baumgart vielleicht auch mit beeinflusst worden ist. Der SC Paderborn hatte bis vor ein paar Jahren eigentlich kein Gesicht und auch keine Meinung zu gesellschaftspolitischen Thematiken. Und das hat sich in den letzten zwei Jahren stark geändert. Aus meiner Sicht auch in die richtige Richtung, Thema Regenbogenfarben. Flaggen, also da positioniert sich der SCP schon sehr korrekt, meiner Meinung nach, und sehr positive Entwicklungen, die dort zu vernehmen ist. Ja, danke fürs Feedback, freut mich, also, und ich denke, das wird auch so weitergehen.
Ja, genau, deshalb wollte ich das ja nochmal lobend erwähnt haben, hier, bevor wir hier rein sportlich bleiben, muss man ja auch mal ein bisschen gucken, was so abseits passiert. Und wenn du sagst, der SCP ist da auch immer mehr auf dem Weg, sich auch mal zu Themen abseits des rein Sportlichen zu äußern, ist das doch wunderbar. Dann lasse ich dich aber nicht gehen ohne einen Tipp für die kommende Saison. Mach das immer so ein bisschen als Orientierung von der Marktwerttabelle. Die ist jetzt Stand 1.7. Du hast eben schon gesagt, es kann natürlich noch ein bisschen was passieren, aber so grob ist das ja eine Orientierung, wo man zumindest in dieser Tabelle wahrscheinlich landet. Das wäre Platz 10. Jetzt wissen wir schon vom Anfang des Gesprächs, das ist eigentlich eher nicht das, was du dir vorstellst. Was glaubst du denn in dieser ja doch sehr, sehr namhaft besetzten kommenden Saison? Wo landet der SCP? Und wenn du magst, darfst du auch einen Tipp abgeben, wo der FC St. Pauli am Ende landet. Vielleicht tauschen wir die Plätze und wir werden 10. und 9., ich weiß es nicht.
Ja, schwierig zu sagen. Ist ja schon eine geile zweite Liga, die wir jetzt haben. Also wo mit Bremen, Schalke, aber ich finde es auch geil, dass Rostock und Dresden in der zweiten Liga sind, weil sind zwei Standorte, wo ich nicht hinfahren werde, aber wo ich mich freue, dass der Auswärtsblock voll ist. Und in Summe, ich meine, mit den ganzen anderen Vereinen, mit dem HSV und so, wird es, glaube ich, sehr, sehr spannend, aber auch sehr, sehr eng und sehr, sehr schwer, gerade oben anzugreifen. Ich erhoffe mir, weil ich glaube, dass wir auch Potenzial haben und dass wir immer unterschätzt werden, jedenfalls in den letzten Jahren stark unterschätzt worden sind, dass wir schon bei den Top 6, Top 7 mitspielen können. Das würde mich freuen. Alles andere ist natürlich ja, wär schön, aber ich glaube nicht, dass wir dieses Jahr mit um den Aufstieg spielen. Also vielleicht sollten wir uns eher aufs DFB-Pokalfinale mal konzentrieren. Nein, also ich freue mich auf einen tollen Fußball und auf die ganzen Begegnungen, die da ausstehen. Und ich denke, dass wir da im oberen Drittel, Viertel unterwegs sind dieses Jahr.
Und zu St. Pauli möchtest du nichts sagen?
Doch, 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 doch. Also ich habe mich vorher mal sogar ein bisschen damit beschäftigt. Also ich finde es ja interessant. Ihr habt ja relativ viele No-Name-Zugänge, also aus niedrigen Ligen, zwar gute Spieler. Finde ich sehr, sehr positiv übrigens. Also ist ja etwas, was wir auch machen. Ich glaube, also ich fand letztes Jahr eure Spielanlagen wirklich gut. Also ich kann mich noch daran erinnern, wie ihr bei uns zu Gast wart. Da war ich wirklich extrem positiv überrascht. Also das, ja, auch wenn ihr verloren habt, aber würde ich sagen, ey, schon fast besser als das, was wir bringen. Also ich glaube auch, dass ihr eher im oberen Drittel, Viertel zu finden seid dieses Jahr, wenn ihr dieses mutige nach vorne spielen und dieses taktisch sehr ausgewogene Spiel weiterspielt. Also da traue ich euch schon was zu. Und naja, vielleicht ist ja auch eine Überraschung drin.
Okay, also dann doch irgendwie wieder so in ähnlichen Regionen beide Vereine.
Ja, also
wenn ich. Wenn du 5, 6 bei euch sagst und oberes Drittel.
Ja, aber wobei, ich meine, ihr habt ja so eine geniale Rückrunde letztes Jahr gespielt. Also ich glaube schon, dass ihr schon etwas weiter oben, also eher so Platz 5, 6, so, das sitzt bei euch schon drin. Und das würde ich für uns auch erhoffen. Und ja, vielleicht orientiert man sich dann, wir werden Fünfter, ihr werdet Sechster.
Ist gekauft. Gut. Dann danke ich dir für deine Zeit. Wie gesagt, man wird entweder dich oder einen deiner Kollegen oder und einen von meinen Kollegen bestimmt während der Saison nochmal zu den Spielen hören, wenn sich unsere Vereine dann über den Weg laufen. Und am Ende schauen wir mal, was dann dabei rausgekommen ist. Danke dir
genau,
für deine
richtig.
Zeit und mach's gut.
Vielen Dank für die Einladung, Janik. Danke, ciao.
Und damit endet er, der erste Teil der Saisonvorschau Millanton Meets. In dieser Folge zu Gast waren Solveig, Matthias und Marco. Vielen Dank für die Gespräche. Ich möchte mich außerdem bedanken bei Kasche und Arni für die Ermöglichung und Umsetzung des grafischen Designs, bei Mike für Anmerkungen, Ratschläge und Support sowie bei Michael für Zuspruch und die Präsenz dieses Projekts in Social Media. Euch danke ich fürs Zuhören und wünsche euch noch viel Spaß mit den weiteren Teilen von Millanton Meets.